D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ach, einen schönen guten Abend. Endlich keine Rechtfertigung mehr, oder? Sich nicht mehr rechtfertigen müssen bei herrlichstem Sommerwetter dafür, dass man eigentlich doch ganz gerne ins Kino möchte, um sich die neuesten Filme anzugucken. Endlich braucht man die nicht mehr. Wenn so Kackwetter draußen ist, hat man jede Legitimation der Welt, sich in einen schönen, gut beheizten, trockenen Kinosaal zu setzen und sich diese tollen Bilder auf den großen Leinwänden anzugucken oder sich zu Hause einzumuckeln mit dem Deckchen auf dem Sofa, Netflix, Amazon Prime oder die ganz gewöhnliche Glotze anzuschalten und da was zu gucken. Nachschub gibt's im Herbst ohne Ende. Heute Abend 3 Filme. Wir gucken natürlich rein in Inferno. Das ist die neueste Dan Brown-Verfilmung mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Die ersten beiden Teile habt ihr wahrscheinlich auch irgendwann mal gesehen. Der Da Vinci Code und Illuminati waren die ersten beiden. Jetzt diese Woche startet mit Inferno, also der 3. aus dieser Reihe, in der Tom Hanks den Harvard-Symbolologen Robert Langdon spielt. Ich habe ihn gestern getroffen bei der Deutschlandpremiere in Berlin, zusammen mit Felicity Jones, die weibliche Hauptrolle spielt, zusammen mit Ron Howard, der wieder Regie geführt hat, und ganz interessant, auch zusammen mit Dan Brown, dem Autor der Originalromane. Auch der war gestern Abend da und auch mit dem habe ich gequatscht, was die mir erzählt haben, jetzt in dieser Stunde eine Stunde Film. Dann haben wir einen Gast heute Abend, auf den freue ich mich seit den Filmfestspielen in Cannes, weil ich ihn dort verpasst habe. Peter Simonischek, der seit den Filmfestspielen in Cannes noch einen zweiten Namen trägt, und zwar Toni Erdmann. Er ist nämlich der Schauspieler, der Toni Erdmann in Toni Erdmann gespielt hat. Ihn habe ich getroffen zum neuen Film von Dani Levy, zu dessen neuer Komödie Die Welt der Wunderlichs. Toller Gast heute Abend, freue ich mich sehr drauf. Dann schauen wir rein in den bizarrsten Film des Jahres, zumindest bis hierher. Und Anfang, Mitte Oktober heißt das schon was. Swiss Army Man. Dazu ein Geräusch. Genau, das ist dieser Film mit dem toten, aber trotzdem furzenden Ex-Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe. Bizarrster Film des Jahres, hat mich großartig unterhalten, möchte ich auch heute Abend zusammen mit euch reingucken. Und dann gibt's die News der Woche, die sind heute Abend sehr Serien-News-lastig. Und wegen diverser Krankheits- und Urlaubsfälle gibt's die News heute Abend. Auch Premiere nach über 2,5 Jahren, eine Stunde Film von mir. Ich bin gespannt. Auf mich und auf euch. Eine Stunde Film, Vorhang auf, Bühne frei.
D-Radio Wissen.
Es gibt einen Schalter. Wenn Sie ihn umlegen, stirbt die Hälfte der Weltbevölkerung. Legen Sie ihn nicht um, ist die menschliche Spezies in 100 Jahren ausgelöscht. Was tun Sie? Die Menschheit ist die Krankheit. Inferno ist die Heilung.
Die Menschheit ist die Krankheit und das Inferno ist die Heilung. Das ist die Weltansicht, die der Wahnsinnige, der Bösewicht in dieser 3. Verfilmung von Ron Howard vertritt. Dieser 3. Verfilmung der Dan Brown-Romane, in denen es um den Harvard-Symbologen Robert Langdon geht. Dieser Wahnsinnige hat sich überlegt, dass wenn man jetzt einfach die Hälfte der Menschheit durch ein tödliches Virus ausrottet, dass dann zumindest diese andere überlebende Hälfte der Menschheit noch eine Aussicht hat, diese nächsten 100 Jahre zu überlegen. Er ist der festen Überzeugung, wenn man das nicht macht, dann werden innerhalb von 100 Jahren aus 7 Milliarden Menschen Erdbevölkerung ungefähr 100 Milliarden bei den derzeitigen Fortpflanzungsraten auf diesem Planeten und dann ist alles verloren. Schon klar, dass wenn so ein Irrer so einen Plan hat, es auf der anderen Seite Leute geben muss, die diesen Plan verhindern wollen. Und da kommt unser Harvard-Symbologe, natürlich auch hier wieder gespielt von Tom Hanks, ins Spiel. Ganz interessant ist dieses Mal die Ausgangssituation zu Beginn des Films aber eine andere, als wir das normalerweise kennen. Denn Robert Langdon erwacht in einem Krankenhaus in Florenz in Gegenwart einer Ärztin, die er nicht kennt. Und vor allen Dingen hat er keine Ahnung, warum er in diesem Krankenhaus ist, wie er dahin gekommen ist und woher die Verletzungen an seinem gesamten Körper rühren. Wir sind genauso ahnungslos wie er und es entwickelt sich so eine leichte Rekonstruktion. Es dauert nicht lange, bis eine Killerin in diesem Krankenhaus auftaucht und auf ihn schießt. Er flüchtet aus dem Krankenhaus zusammen mit der Ärztin, gespielt von der wunderbaren Felicity Jones. Habt ihr gesehen, an der Seite muss einen Augenblick nachdenken. Der Film hieß Die Entdeckung der Unendlichkeit und Eddie Redmayne hieß der Hauptdarsteller. Genau, da hat sie nämlich seine Frau gespielt, Felicity Jones. Sie spielt also hier diese junge Ärztin. Die beiden flüchten aus dem Hotel und landen bei ihr in der Wohnung.
Warum hat jemand auf Sie geschossen?
Sie können mir so viele Fragen stellen, wie Sie wollen, Gnädigste, aber ich habe keine Antworten.
Mein Name ist Sienna.
Sie stellen einfach so viele Fragen.
Ja, ich fühle mich nur gerade ein wenig in Gefahr. In meiner Nähe ist jemand, auf den geschossen wird.
Tut mir leid.
Die beiden haben also nur die Möglichkeit, langsam dieses Puzzlestück zusammenzufügen. Und weil ja nun mal Robert Langdon dieser Harvard-Symbologe ist, der also dafür zuständig ist, irgendwelche alten Kirchengemälde oder Inschriften zu deuten und Rückschlüsse darauf zu ziehen, was das mit Religionsansichten aus vergangenen Jahrhunderten zu tun hat, weil er nun mal dieser Typ ist, kommt er relativ bald drauf, dass dieser Wahnsinnige, der das Virus freisetzen will, irgendeine Verbindung hat, irgendeine gedankliche Verbindung hat zu Dantes Inferno und dessen 10 Kreisen der Hölle. Das war ja so angelegt damals für die unter euch, die damit nicht so viel anfangen können. Dante hat sich die Hölle in der Göttlichen Komödie damals so vorgestellt, dass es so eine Art kreisförmiger Kegel ist, Richtung Erdkern zeigend und die Kreise werden nach unten hin, also kegelförmig, immer spitzer und je weiter unten man sich auf einem Kreis der Hölle befindet, desto heißer das Höllenfeuer und desto schlimmer die Sünde, die man begangen hat. Also, weiß nicht, Diebe vielleicht irgendwo eher so im 2., 3., 4. Kreis der Hölle und dann so Richtung 9., 10. Kreis unten. Da sind dann die Mörder und die das Schlimmste getan haben. Irgendwas scheint also dieses Dantes Inferno zu tun zu haben mit diesem Irrsinnigen, der das Virus freilegen will. Und das merkt man im Film daran, dass Robert Langdon jetzt immer wieder auch so Visionen hat.
Dante, entwerf unser heutiges Bild der Hölle. Unsere Vorstellung davon hat sich in den letzten 700 Jahren nicht verändert. Botticelli hat sie gemalt, aber Dante hat die Hölle erschaffen, die wir kennen. Das ist es, was ich gesehen habe. Qualen. Sünder. Gebrandmarkt mit Buchstaben. Lügner, übersät mit Ausschlägen. Wahrsager mit nach hinten gerissenen Köpfen. Schlangen.
Die Strafe für Diebstahl.
Das sind die wenigen Anhaltspunkte, die es zu Beginn des Films, zu Beginn dieser Geschichte gibt. Und darauf gestützt machen sich also diese beiden jetzt, Robert Langdon und die junge Ärztin Sienna Brooks, auf die Suche nach weiteren Indizien, sind da wieder viel in Italien, diesmal vorrangig in Florenz unterwegs und suchen nach Hinweisen, die irgendwo versteckt worden sind, die sie vielleicht diesem Irren und seinem Vorhaben, das Virus freizusetzen, näher bringen könnten. Wenn ihr die ersten beiden Filme gesehen habt, der Da Vinci Code und Illuminati hießen sie, dann wisst ihr, wie auch ungefähr dieser dritte Teil abläuft. Ein Puzzlespiel, ein Rätselraten, ein Indiz führt zum anderen. Das ist spannend, solange man die Bücher von Dan Brown nicht gelesen hat. Denn sie leben von diesen Twists, die sich in den Geschichten auftun. Sie leben von dem, dass man oft nicht weiß, ist da jetzt jemand, der auftaucht, jemand, der helfen will, oder ist es vielleicht doch einer von der bösen Seite? Wenn man das Buch gelesen hat und das alles vorher weiß, ist es im Kino tatsächlich etwas langweilig, sich das alles nochmal anzugucken. Ich hatte dieses Buch von Dan Brown, Inferno, nicht gelesen und fand den Film daher relativ spannend. Ist jetzt kein Meisterklasse-Thriller, aber wie gesagt, im Sinne der ersten beiden Filme, wenn ihr die gesehen habt, ungefähr vergleichbar, was so Spannung und was so das Rätselraten angeht. Gestern Abend war Premiere, Deutschlandpremiere in Berlin. Ist nicht ganz so selbstverständlich, weil wir so viele Premieren mittlerweile in Berlin haben, dass es oftmals dann welche gibt, wo sich gerade mal so 20, 30 Fans hin verirren. Sieht dann immer so ein bisschen trostlos aus, wenn die Stars aus Amerika über den roten Teppich laufen, aber quasi mehr Leute auf dem Teppich sind, als dass Fans um den roten Teppich dumm rumstehen. Das ist nicht so der Fall, wenn Tom Hanks nach Berlin kommt. Er liebt Berlin, die Berliner lieben ihn. Dementsprechend viel war gestern Abend los bei dieser Premiere, dieser Deutschland-Premiere des neuen Films. Felicity Jones, seine weibliche Hauptdarstellerin, hatte er genauso im Gepäck wie seine Frau Rita Wilson. Das ist wiederum eher ungewöhnlich, dass er die dabei hat, sind auch zusammen über einen roten Teppich marschiert, haben Fragen beantwortet, war sehr nett, die beiden, ja ein tolles, wirklich wunderbares Hollywood-Paar, seit ewigen Jahren mittlerweile schon zusammen, ich glaube seit über 30 Jahren und augenscheinlich glücklich, wenn man sich die beiden zusammen anguckt. Der Regisseur war natürlich auch mit dabei, Ron Howard, und etwas ungewöhnlicher, auch Dan Brown war mitgekommen. Das ist der Autor dieser ganzen Bücher, angefangen beim Da Vinci Code, dann Illuminati geschrieben und jetzt auch natürlich Inferno, die neueste Verfilmung wieder von ihm. Dass der mitgekommen war, war so ein kleines Extra-Bonbon. Ich habe mit allen am Teppich reden können und was mich ganz besonders interessiert hat, ist die Tatsache, dass sie ja erst den Da Vinci Code verfilmt haben, Ron Howard Regie und Tom Hanks in der Hauptrolle. Dann haben sie Illuminati verfilmt, danach jetzt als drittes, aber nicht das dritte Buch, das wäre nämlich The Lost Symbol gewesen, das verlorene Symbol, sondern sie sind von dem zweiten Buch über das dritte hinaus zum vierten Buch geswitcht. Hinzu kommt, dass es nicht wie zwischen den ersten beiden Filmen 3 Jahre gedauert hat, bis es weiterging, sondern jetzt vom zweiten zum dritten Film 7 Jahre gedauert hat. Also viel längere Zeit und ein Buch in der Mitte einfach ausgelassen. Ich habe den Regisseur Ron Howard gefragt, ob da möglicherweise irgendein mysteriöser Zusammenhang besteht.
No, no coincidence, but it suggests a reality about these movies and my relationship to them and Tom Hanks, and that is that unless we feel like we can make a strong audience movie on its own terms, then we simply don't want to get to become involved. And with Inferno, we felt like, you know, this could be a crowd pleaser. It could be exciting. It's action packed. It's fresh and edgy, a little more modern than the previous movies. We're excited to finally share it with crowds.
Hat sich ein klein bisschen danach angehört, als wäre dieser dritte Roman, der eigentlich in der Reihe jetzt noch vor Inferno gekommen wäre, als wäre der nicht gut genug gewesen, um einen wirklich spannenden Kinofilm draus zu machen. Mit der Aussage oder Halbaussage habe ich dann direkt mal Dan Brown am roten Teppich gestern Abend konfrontiert und gesagt, sag mal, wie findest du das eigentlich, dass die jetzt das eine Buch einfach ausgelassen haben und quasi mit dem übernächsten weitergemacht haben?
You know, we just so far haven't been able to figure out exactly how to tell it. And I give them a lot of credit for not rushing in and making a bad movie. I mean, they wanted to get it right, and I said, take the time to get it right. People read books out of order. They say movies out of order. I don't think it's a problem. These are standalone books. So I don't think anybody missed anything. We may make it someday in the future.
Kann man natürlich als sehr diplomatisch verkaufen, diese Antwort, oder möglicherweise tatsächlich auch als sehr ehrlich, dass Dan Brown sagt, naja, ich wüsste ehrlich gesagt im Augenblick selber nicht, wie man das Buch dazwischen, das verlorene Symbol, wie man das jetzt als Film inszenieren sollte, und ich finde es gut, dass sie sich, wenn sie es machen wollen, lieber mehr Zeit dafür nehmen und jetzt erstmal Inferno vorgezogen haben. Außerdem sagt er, Herrgott, meine Bücher werden ja auch nicht unbedingt in der Reihenfolge gelesen, und auch das ist wichtig für die von euch, die ab Donnerstag vielleicht in Inferno reingehen wollen. Es ist auch nicht so, dass jetzt irgendwas fehlt. Also man muss jetzt auch nicht das Buch davor gelesen haben, um diesen neuen Film zu verstehen. Die Geschichten in sich sind schon abgeschlossen. Insofern ist das gar nicht weiter dramatisch. Ob er, wenn denn dann aus einem seiner Bücher ein Skript, also ein Drehbuch gemacht wird, ob er denn da Mitspracherecht hat, wollte ich auch von ihm wissen.
Some probably. I mean, I'm very fortunate to have great screenwriters, great directors, great actors. So, and I also am not a specialist in how to make movies. So I don't insert myself a lot. If they ask my opinion, I'll say, hey, I think, you know, this seems a little funny. Why don't we do that? And they'll decide to listen to me or not. And that's, usually it's a good idea not to listen to me, because I just want to make things long. That's
right. Klassische Buchautorenkrankheit, ne? Manchmal ist es besser, mich nicht zu fragen, sagt Dan Brown. Und ich bin ja eher daran interessiert, die Dinge in die Länge zu ziehen und auszuschmücken. Das ist beim Film oftmals gar nicht ratsam. Da muss verkürzt und verknappt werden. Und wenn Sie mich nach meiner Meinung fragen, dann sage ich was dazu. Ansonsten Ansonsten bin ich froh, wenn Ron Howard und seine Crew die Arbeit schön für sich selber organisieren, wenn es um den Film letzten Endes geht. So, und den musste ich dann, wo ich ihn schon einmal vor mir hatte, Ron Howard natürlich auch nochmal nach seinem Verhältnis zu deutschen Schauspielern fragen, denn er ist ja nun mal derjenige, der es vor kurzem erst mit dem Film Rush geschafft hat, einen deutschen Schauspieler, nämlich Daniel Brühl, immerhin bis zur Golden Globe Nominierung zu kriegen. Ob es da irgendwie eine besondere Vorliebe gibt, etwas, das er an deutschen Schauspielern besonders scherzt, dass er an deutschen Schauspielern besonders, wie sagt man dazu, nicht scherzt, sondern wertschätzt. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Das wollte ich von ihm wissen.
Well, you know, Germany has a great tradition of film and television and theater, and there's just a tremendous amount of artistry there, but it's always an individual case by case thing. You know, many cultures have great, great artists, but Germany has maybe more than their share.
Ja, dass die Deutschen mehr gute Schauspieler haben, als sie mit der Weltöffentlichkeit teilen. Das fand ich auch ganz interessant von Regisseur Ron Howard. War eine ganz gelungene Premiere gestern Abend. Die Leute hatten Spaß, die Fans haben sich gefreut über viele Autogramme und viel Zeit, die sich vor allem Tom Hanks genommen hat, um diese Wünsche nach Unterschriften auf irgendwelchen mitgebrachten Postern oder tatsächlich auch diese Wünsche nach Selfies zu erfüllen. Die Leute hatten Spaß, wir hatten Spaß, der Film kam gut an und ab Donnerstag könnt ihr euch selbst davon überzeugen, ob ihr euch spannend genug, ob er euch unterhaltsam genug ist, wenn Inferno bei uns in den Kinos anläuft. Und jetzt, wie angekündigt zu Beginn der Sendung, die Filmnews der Woche aus Personalmangelgründen, Krankheit und Urlaub, ausnahmsweise mit diesem Dings hier, mit, ich.
Die Radio Wissen.
Filmnews.
Stranger Things werden noch stranger. Die Mystery-Serie Stranger Things war dieses Jahr bisher einer der großen Erfolge für Streaming-Dienst Netflix. Schon kurz nach Veröffentlichung gab es eine massive Fanbase und ebenso schnell gab es erste laute Rufe nach einer Fortsetzung dieser Mischung aus 80er-Jahre-Kult und Mystery-Horror-Parallelwelt. Nun ist klar, es wird weitergehen und zwar vermutlich im Sommer nächsten Jahres. Noch diesen Monat beginnen die Dreharbeiten zu Staffel 2, die dann bis zum Frühjahr dauern sollen. Die zwei besten Nachrichten: alle Hauptdarsteller aus Staffel 1 sollen wieder mit an Bord sein, sowohl die Kinder als auch Winona Ryder als Mutter eines der Jungs. Wieder soll die gesamte Staffel eine zusammenhängende Story ergeben, dieses Mal aber sogar aus 9 Folgen bestehen, also aus einer mehr als in Staffel 1. Worum genau es geht, wollten die Macher noch geheim halten, dem Prinzip gefährlicher Grenzgänge zwischen den Dimensionen wolle man aber treu bleiben. Jetzt also nur noch Geduld haben. Das Marvel-Kuddelmuddel. Seit Jahren schon haben wir das Gefühl, Comic-Gigant Marvel bringt einfach alles als Serie oder Kinofilm raus, was Zeichnerlegende Stan Lee und seine Kollegen jemals zu Papier gebracht haben. Über 30 Filme und Serien, allein in den vergangenen 6 Jahren, über 50 seit dem ersten X-Men-Film 2000. Unterschiedlichste Geschichten werden für Filme und Serien wild durcheinander gemixt, Zeitleisten verschoben, gekürzt, verlängert oder ignoriert, damit die zig Superhelden und Bösewichte auf dem großen und dem kleinen Screen irgendwie zueinander finden. Genauso munter geht's nun weiter mit einem Gerücht, das Kate Beckinsale auf der New Yorker Comic-Con in Umlauf gebracht hat. Auf die Frage, ob sie sich mit ihrem Underworld-Vampire- und Werwölfe-Franchise auch ein Crossover mit Marvels Vampirjäger Blade vorstellen könne, sagte sie, ein genau solches Projekt sei bereits in Planung. Ach ja? Bisher war Marvels Plan doch eher, Blade in Serien neu aufzulegen, um ihn dann irgendwo zwischen Daredevil, Jessica Jones und Luke Cage einzusortieren. Jetzt plötzlich doch ein Film? Das ganz normale Marvel-Kuddelmuddel geht offenbar weiter. Mach's noch einmal, Clint. Hollywood-Legende Clint Eastwood kennen wir schon lange nicht mehr nur als schauspielernden Westernhelden oder als raubeinigen Inspektor Dirty Harry. Clint Eastwood war in den vergangenen Jahren vor allem ein höchst erfolgreicher Regisseur. 4 Oscars allein für Erbarmungslos und Million Dollar Baby, die nun nebeneinander zu Hause im Regal stehen, und selbst mit seinen 86 Jahren hat er die Nase noch nicht voll. Nach 63 Filmen als Schauspieler und 36 als Regisseur Regisseur, nimmt er noch einmal auf dem Chefsessel Platz und dreht, wie es aussieht, demnächst den Film Impossible Odds für sein Stammstudio Warner. In der Story geht es, ganz Eastwood-typisch, wieder um einen dramatischen Fall in der amerikanischen Geschichte, um die Entführung zweier Hilfskräfte in Somalia 2011. Die Geschichte der Minenentschärfer Jessica Buchanan aus den USA und Paul Hagen aus Dänemark ging damals um die Welt. Sie wurden in Somalia von Piraten entführt und 3 Monate lang gefangen gehalten, bevor Navy SEALs sie am Ende befreiten. Gedreht werden soll irgendwann 2017. Vorher kommt von Clint Eastwood im Dezember aber erst noch Sully in die Kinos. Die Geschichte über die berühmte Passagierflug-Notwasserung auf dem New Yorker Hudson River, in der Tom Hanks den gefeierten Piloten Chelsea Sullenberger spielt.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Also, ich fand mich gut.
Zum Glück bist du da, Frau Fabian. Ist ziemlich böse auf mich.
Nix, warum machst du das? Guck mich an. Du kannst nicht Menschen in einen Schrank sperren.
Vielleicht, weil ich ADHS habe.
Setzen Sie sich bitte. Wir sind ehrlich gesagt mit unserem Latein am Ende. Wir wissen einfach nicht mehr weiter.
Vielleicht sollten Sie ihn einfach hier und da mal schlagen, wie man das früher gemacht hat. Das würde helfen, oder?
Können wir vielleicht einfach ernsthaft darüber reden?
Sarkasmus bringt Mimi Wunderlich, gespielt von Katharina Schüttler, nicht weiter. Das Leben der alleinerziehenden Mutter liegt quasi in Trümmern. In Mannheim hat sie soeben ihren Job verloren, hat auf dem Parkplatz noch einen Kunden mit ihrem Roller über den Haufen gefahren, nur weil sie schon wieder mal Hals über Kopf in die Schule ihres Sohnes rennen musste, weil der hyperaktive kleine Rotzlöffel eine Lehrerin in den Schrank gesperrt hat. Das ist aber nicht das ganze Problem in Mimis Leben. Sie hat außerdem eine völlig durchgeknallte, irre Schwester, super gespielt von Christiane Paul. Und sie hat diesen manisch-depressiven Vater Walter, gespielt von Peter Simonischek, der eigentlich auch, egal wo er aufkreuzt, nur für Stress sorgt.
Möchten Sie wieder einen Selbstmordversuch
machen? Ich bin hier in akuter Gefahr. Dreimal am Tag so eine Handvoll Pillen. Muss ich ja daherkommen wie so ein sabbernder Roboter? Weil ihr mit der Pharmaindustrie so ein Deal habt? Na also, wenn man vom Teufel spricht. Setzen Sie sich doch, Dr. Mengele.
Wer schreibt solche Drehbücher? Antwort, es ist Dani Levy. Das ist der Mann, der vor einigen Jahren mit Alles auf Zucker große Erfolge gefeiert hat. Fantastische Komödie. Einige von den Schauspielern von damals hat er wieder besetzt. Zum Beispiel Hannelore Elstner spielt, das fehlte eben noch, die völlig irrsinnige Mutter von Mimi Wunderlich. Und Steffen Groth, das ist der Typ, den Mimi auf dem Parkplatz über den Haufen gefahren hat, der ist auch wieder mit dabei in einem Dani Levy-Film. Der heißt Die Welt der Wunderlichs, ist eine tolle Familienkomödie geworden, wenn man so auf Charakterstudien steht. Die Geschichte ist, sagen wir mal, relativ einfach. Mimi hat halt diese durchgeknallte Familie, diesen hyperaktiven Sohn, ihre irrsinnige Schwester, die ein Haarstudio, so ein Friseursalon hat, der überhaupt nicht läuft. Sie hat den manisch-depressiven Vater gespielt von Peter Simonischek. Sie hat diese völlig ebenfalls irrsinnige Mutter gespielt von Hannelore Elstner. Und dann erfährt sie auch noch, dass irgendjemand Musikaufnahmen, privat Musikaufnahmen von ihr in die Schweiz geschickt hat, zu so einem Talentwettbewerb à la Voice of Germany, nur halt in der Schweiz, wo sie dann auch noch dran teilnehmen soll mit dieser völlig bekloppten Familie im Schlepptau. Ich habe sehr gelacht, kann euch den Film nur empfehlen, startet auch am Donnerstag. Vor allem habe ich mich aber sehr gefreut, als es hieß, du kannst, wenn du möchtest, ein Interview mit Peter Simonischek machen, der eben den Vater spielt. Peter Simonischek, den wir alle seit den Filmfestspielen von Cannes kennen sollten als Toni Erdmann. Den habe ich getroffen, konnte mich mit ihm unterhalten und ich verrate jetzt schon mal, es war wirklich eins der Highlights bisher dieses Jahres. Manchmal gibt es Gäste, auf die freut man sich ganz besonders, vielleicht weil man sie verpasst hat, als es die erste Chance gab und dann die zweite Chance umso schöner ist. Wir haben eben schon über den Film gesprochen, Die Welt der Wunderlichs, und jetzt sind wir zu Gast bei X-Filme in Berlin und da ergibt sich die Chance, ihn endlich zu treffen. Peter Simonischek, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Sie sind aktuell durch Toni Erdmann und durch Die Welt der Wunderlichs gleich mit 2 Filmen im Kino, in denen Sie den extrem merkwürdigen Vater einer nur gering weniger merkwürdigen Tochter spielen. Wie kam es zu dieser interessanten Doppelung so kurz aufeinander?
Ja, also ich würde sagen, nachdem ich jetzt nicht so
Astrologie-Fan bin, und so würde ich sagen, es war Zufall. Ja. Aber meine Frau würde sofort einwenden, es gibt keine Zufälle. Gut, ich bin natürlich jetzt auch in einem Alter angelangt, wo man die Väter spielt. Ja? Bald schon die Großväter, natürlich. Obwohl im Moment ist es gerade sehr spannend, weil es mischt sich noch. Am Theater, am Burgtheater spiele ich in dem Stück Das Konzert noch einen Liebhaber und Schwerenöter, allerdings schon mit den Einschränkungen des Alters ein bisschen. Eine sehr, sehr tolle Theaterkomödie.
Den Schwerenöter haben wir ja so ein bisschen im Walter auch drin in diesem Film. Der versucht ja zumindest auch, nichts anbrennen zu lassen. Wie müssen wir uns das vorstellen, diese beiden Drehbücher zu beiden Filmen, weil die Filme nun recht nah mit dem Erscheinungsdatum beieinander liegen im deutschen Kino. Ja. Gab es die Anbote auch relativ zeitnah oder lag dann da mehr Zeit dazwischen?
Na, Sie sprechen jetzt von Toni Erdmann. Der Film hatte eine, so schon vom Tempo her, eine etwas, wie soll ich sagen, aufwendigere und zeitintensivere Genese. Mhm. Ja, das heißt, Marinade schreibt, macht, glaube ich, alle 5 Jahre mal einen Film. Dann schreibt sie 2 Jahre und dann wird vorbereitet, wird Geld gesucht. Also vom Beginn bis zum Ende waren es 5 Jahre und sie hat 1,5 Jahre lang geschnitten. Also den Welt der Wunderlichs wurde, nachdem der Toni Erdmann abgedreht war, habe ich das angeboten bekommen. Dann haben wir den gedreht, dann ist er geschnitten worden, dann habe ich ihn gesehen. Und um einiges später kam dann erst der Toni Erdmann raus, weil sie sich Zeit lässt.
Ja. Hier als Walter sind Sie der manisch-depressive Vater von Mini und Manuela, gespielt von Katharina Schüttler und von Christiane Paul, und der Ex von Liliane, gespielt von Hannelore Elstner. Ja. Die sind alle bekloppt, diese Figuren.
Was, ja, war ist kein das? Wunder, dass ich dann auch in der Klapse lande. Ne? So. Ich sehe das Ursache und Wirkung in der Richtung natürlich, das ist klar.
War das auch ein Reiz, dieses Konglomerat von Durchgeknallten gemeinsam mit Ihrer Hilfe dann vor der Kamera zu vereinen?
Ja, das war schon der Anreiz an der Sache, und natürlich auch, dass mit dem Dani Levy ein Regisseur das gemacht hat, den ich erstmal dringend kennenlernen wollte, weil ich die Filme von ihm sehr mochte. Natürlich, ganz besonders amüsiert habe ich mich bei Alles auf Zucker, das ist klar. Und ich weiß, dass er das ganz wunderbar kann, dass er mit den Schauspielern sehr gut umgeht, dass er am Set eine angenehme, gute, konzentrierte, aber lockere, leichte Stimmung ist. Und ja, dass der das Stückchen Leben, das man mit ihm und mit dem Film und mit der Produktion verbringt, einfach eine gute Zeit ist. Ja. Das war auch so, und auch mit den Kolleginnen, und das war wunderbar. Ich bin ja jetzt im Sommer 70 geworden, und dann schaut man ein bisschen mehr. Die Zeit wird ein bisschen kostbarer, und die Akribie, mit der man darauf guckt, dass die Zeit auch wirklich gut ist und sinnvoll genutzt ist und nicht mehr vergeudet wird, wird intensiver.
Im Gegensatz zu Toni Erdmann, das ja mehr so eine Art kammerspielartiges Duett war zwischen Ihnen und Sandra Hüller in erster Linie, ist es hier ein größeres und trotzdem aber sehr verzahntes Ensemble gewesen. Weil ihr agiert ja nur wirklich alle auch über Kreuz miteinander. Wo muss man dabei besonders drauf achten?
Ja, man sollte wahrscheinlich auf die eigene Figur und auf die Entwicklung der Figur achten. Das ist aber eine Sisyphus-Arbeit, das hat keinen Sinn, das klappt nicht, ne? Weil durch den Schnitt wird so vieles beeinflusst. Ja? Eine Szene, wo man das Gefühl hat, das ist ein Zweiergespräch mit der Tochter im Hotelzimmer, da hat man dann, und wenn man den Film dann sieht, dann merkt man, dass alle drei Räume immer gegeneinander geschnitten sind. Mhm. Nicht? Also das mit dem Kind und der Johnny heißt er, glaube ich.
Mhm, ja? Genau, ja. Der durchgeknallte Vater.
Ja, ja. Und ich mit der Tochter da. Und dass dieser Dialog, von dem man denkt, dass man hat da so jetzt ein bisschen Zeit, ein bisschen so, das wird da dagegen geschnitten und so. Also im Film muss man ja sowieso dem Regisseur viel mehr vertrauen als am Theater. Mhm. Ja, weil am Theater haben sie zumindest, wenn der Vorhang aufgeht, um 7:30 oder wie auch immer, dann sind Sie der Verwalter Ihrer Rolle, Ihrer Figur. Und der Regisseur, der kann höchstens im Zuschauerraum sitzen und sich ärgern. Oder wie das manche machen, während der Premiere irgendwo ins Kino gehen oder sich irgendwo verstecken. Und so. Aber da hat er nichts mehr zu sagen. Da ist er sozusagen entmündigt. Da müssen Sie den ganzen Abend halt, je nachdem, ich habe jetzt im Sommer den Prosper im Sturm gespielt in Salzburg, und da haben Sie einfach einen großen Berg zu besteigen gehabt. Und da müssen Sie drüber. Egal wie Sie drauf sind, egal wie heiß es ist in welchem Zustand Sie selber sind oder was auch immer. Aber da müssen Sie, um 7:30 geht der Vorhang auf und Sie wissen jetzt, bis 23 Uhr bin ich jetzt am Ackern. Und ich kann nicht unten durch, ich kann nicht außen rum, ich muss drüber über den Berg. Und das ist eine Riesenherausforderung, aber wenn man es so lange betreibt, wie ich es nun betreibe, 50 Jahre, ist es für mich ganz wichtig. Also ich glaube nicht, dass ich ausschließlich mit Film und Fernsehen glücklich wäre.
Sie haben eben selbst diesen Berg angesprochen am Theater, über den man rüber muss, da gibt es kein Links und Rechts dran vorbei. Dieses sich gegen Widerstände auch durchkämpfen müssen, das hat ja bei Ihnen schon mit der Berufswahl begonnen. Soweit ich weiß, war das Elternhaus ja nicht durch die Bank glücklich mit dem Berufswunsch des Sohnes Schauspieler werden zu wollen.
Nein, Wahnsinn. Mein Vater war unglücklich darüber, ja, weil er konnte sich darunter nicht wirklich was vorstellen. Also er hat sich dann erkundigt, wie das ist, dann hat er gehört, wie viele arbeitslose Schauspieler es gibt. Das war ja damals wahrscheinlich ein Bruchteil von dem, wie viel es heute gibt.
Die berühmte brotlose Kunst damals auch?
Ja,
noch?
Natürlich. Und mein Vater ist und dann 1945, mein Vater war Dentist und Zahntechnikermeister und hat wie alle nach dem Krieg, oder wie alle, aber wie viele nach dem Krieg, gar nichts gehabt. Ja. Er war 6 Jahre bei der Wehrmacht. Glücklicherweise hat er gegen Kriegsende Scharlach bekommen, dadurch war er in Quarantäne und da ist er einer Kriegsgefangenschaft entkommen, aber trotzdem standen die vor dem Nichts, ne, und hatten ein kleines Kind. Ich bin 46 geboren. So, und dann ging's los und dann hat er was aufgebaut. Dann hat er eine wunderbar gut gehende Zahnpraxis und da wollte er nach alter Tradition, wie das halt auch in den Generationen davor so üblich war, dass die Söhne das übernehmen, ne? den Betrieb vom Vater. Hm. Aber ich habe Gott sei Dank eine Schwester, die genau 10 Jahre jünger ist. Da sind wir wieder beim Geburtstag. Einen Tag vor mir, am 5. August Geburtstag hat. Aber 10 Jahre später, die macht es bis heute mit großem Erfolg.
Ich muss einmal noch ganz kurz auf die Filmfestspiele in Cannes zu sprechen kommen, weil wir als viele Kollegen, mit denen ich auch gesprochen habe, national, international, sich alle einig waren. Toni Erdmann ist einer der besten Filme gewesen, die man jemals bei den Filmfestspielen in Cannes gesehen hat. Speziell einer der besten deutschen Filme, das soll es aber nicht schmälern. Und dann war es ja auch so, dass der Kritikerpreis am Ende feststand, weil alle begeistert waren. Dann wird man so gefeiert, kriegt aber vom Festival selbst überhaupt keinen einzigen Preis. Hat das für Sie irgendeine Bedeutung oder ist das sowieso ein Zünglein an der Waage, auf das man keinerlei Einfluss hat?
Ich denke, dass man keinen Einfluss hat, Nummer eins. Oder höchstens, wenn Einfluss, dann eher so, dass die Journalisten das vielleicht zu sehr hoch gehypt haben und die Jury, das ist sicher eine Frage des, wie soll man denn sagen, welcher Charakter da an der Spitze der Jury ist. Wenn das einer ist, der sich nicht gerne sagen lässt, was er zu tun hat, da gibt es ja solche, die geradezu Allergien dagegen entwickeln, dann hat man halt Pech gehabt. Aber wissen Sie, ich bin natürlich oft danach gefragt worden, aber ich habe immer gesagt, man kann ja über 5 Richtige im Lotto kann man sich freuen, oder man kann sich ärgern, dass es nicht 6 sind. Und ich habe mich entschlossen, mich zu freuen über die 5. Außerdem kommen ja noch ein paar Ziehungen.
Eine sehr weise Entscheidung. Vielen Dank für das Gespräch, Peter Simonischek. Seit einiger Zeit schon im Kino als Toni Erdmann in Toni Erdmann und jetzt ab Donnerstag auch im Kino in die Welt der Wunderlichsten, der neuen wunderschönen Familientragikomödie von Dani Levy. Alles Gute und hoffentlich auf bald.
Ich danke.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Und alles beginnt mit einem langen, langen, ausgedehnten, wirklich langen Furz. Der wirklich bizarre Anfang eines Films, der auch ab Donnerstag in den Kinos startet, Swiss Army Man heißt er, in den Hauptrollen Paul Dano und Daniel Radcliffe. Paul Dano spielt Hank, einen Typen, der auf einer einsamen Insel gestrandet ist, ungefähr so groß wie ein städtischer Vorgarten. Und weil Hank weder einen Freitag zur Ablenkung noch einen Volleyball zur Aussprache hat, hat er schon längst mit dem Leben abgeschlossen und möchte sich gerne auf dieser Insel mit zusammengesuchten Müllresten erhängen. Als er am Strand mit einem Mal seinen Augen nicht zu trauen glaubt, da liegt nämlich die Leiche von Manny. Die untersucht er sofort, einen Typ irgendwie in Anzug gekleidet, sieht aus wie so ein Businessman, gespielt vom Ex-Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe, nur um klarzustellen, dass wir an dieser Stelle von demselben Daniel Radcliffe sprechen, der also erstmal tot wie er ist, einen wahnsinnig langen Furz lässt, was Hank auf die Idee bringt, warte mal, wenn der so eine abgefahrene Flatulenz hat, dann kann ich den doch höchstwahrscheinlich als Jetski benutzen. Macht es, schleppt also die Leiche von Manny ins Wasser, setzt sich auf den Rücken, Manny furzt los und wie ein Katapultgeschoss in Form eines menschlichen Jetskis rettet sich Hank von dieser Insel und landet in irgendeinem amerikanischen Wald. Mit Manny, der immer noch tot ist, aber nun plötzlich Schritt für Schritt wieder zum Leben erwacht und Fragen stellt.
Das ist von zu Hause, wo all die anderen Menschen sind.
Warum ist es jetzt hier draußen?
Es ist Müll. Alles, was die Leute nicht wollen. Also verstecken sie es.
Wieso wollen die Leute es nicht mehr?
Naja, das ist kaputt. Das ist leer. Das ist nutzlos. Stinkt. Alt.
Wieso bist du so weit weg von zu Hause?
Ich bin weggerannt, aber das ist egal. Was wichtig ist, ist, dass du dich an dein Leben erinnerst.
Okay. Was ist Leben?
Relativ schnell wird einem als Zuschauer klar, worum es hier geht, ist natürlich ein Typ, der sich mit seiner eigenen Geschichte, seiner eigenen Vergangenheit beschäftigen muss und diese Leiche Manny, die langsam wieder zum Leben ersetzt, ist metaphorisch quasi so eine Art alter Ego von Hank, ein alter Ego, mit dem er sich jetzt beschäftigen muss. Völlig absurd, Swiss Army Man deshalb, weil das Swiss Army Knife ist ja das Schweizer Offiziersmesser und dieser Manny funktioniert quasi als so eine Art toter Alleskönner, den Hank damit sich rumschleppt. Einige Kollegen sind aus der Pressevorführung rausgegangen. Von mir bleibt eine große Empfehlung für den kommenden Donnerstag für Swiss Army Man, der absurdeste und bizarrste Film, den ich bisher dieses Jahr gesehen habe und den ich euch sehr ans Herz legen möchte. Traut euch da mal rein. Das war's für eine Stunde Film an diesem Dienstagabend mit Tom Westerholt. Ich sag tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.